Peter Zeidelhack ist unser Gast bei den Two Drummers Talking. Du bist der Geschäftsleiter einer der größten Kletter- und Boulderzentren weltweit.
Fast, ich bin Mitglied der Geschäftsleitung, also nicht der Geschäftsführer, aber in die Richtung geht's. Genau, also die eine Kletterhalle ist die größte der Welt, wenn du die Kletterfläche nimmst, ist aber letztendlich nicht die Halle für die Firma, die ich arbeite, gehört nicht der Firma, die ich arbeite, sondern dem Deutschen Alpenverein. Und wir sind ein Dienstleistungsunternehmen, das im Auftrag von diesem Deutschen Alpenverein oder 23 Sektionen, das sind so wie Ortsgruppen, denen gehört die Anlage und wir betreiben die im Auftrag von dem Deutschen Alpenverein. Wir treten auch nie als Firma auf, aber werden schon wahrgenommen.
Okay. Und du bist verantwortlich für die Routen, die es da zu klettern gibt und quasi dann auch am Ende für die Schwierigkeitsgrade für die unterschiedlichen.
Letztendlich für das Kernprodukt, das wir als Kletterhalle verkaufen. Also die Leute kommen in die Kletterhalle, weil sie klettern wollen. Die kommen nicht, weil sie einen Kaffee trinken, der auch sehr gut ist bei uns, aber die kommen in erster Linie mal Schlüsselmotivation oder der Schlüsselreiz ist, wir gehen klettern, wir gehen bouldern und deswegen kommen sie. Und da bin ich verantwortlich für das Produkt, allerdings mit vielen Kollegen zusammen. Mhm. Und das sind ja insgesamt 4 Hallen, die wir betreuen im Großraum München. 4, also 2 im Stadtgebiet München, eine in Gilching, das ist westlich von München, und eine in Bad Tölz, kurz vor Berge, also eigentlich an Berge.
Ja, und traumhaft da unten. Ja.
Schöne Gegend. Und ich wohne was 25 Minuten weg von Tölz. Also ich wohne außerhalb von München.
Das ist ja eigentlich ein mega kreativer Prozess, sich Routen auszudenken, oder?
Es sind Schemata, die wiederholen definitiv, weil du kannst Kletterbewegung schon neu erfinden, aber es gibt gewisse Basiselemente. Ja. Wie gesagt, mein musikalisches, wenn ich da die Parallele ziehen wollen würde, meine musikalische Selbsterfahrung beläuft sich auf den Konsum von Musik und nicht das Machen von Musik. Aber ich denke, dass es auch beim Trommeln genau diese Grundschemata gibt, die ich sage, okay, die laufen, das kann ich immer wieder bringen. Und das haben wir beim Klettern auch. Mhm. Letztendlich ist es runterbrechbar auf Biomechanik. Es gehen Sachen mit dem menschlichen Körper und manche Sachen gehen leichter und manche Sachen gehen schwerer. Und das hast du halt letztendlich auch wieder der Musikbezug. So sage ich es auch immer, ein großes Mischpult, vor dem du sitzt, wenn du die Griffe in die Wand schraubst und sagst, okay, den drehe ich jetzt ein bisschen so, den Griff, deswegen drehe ich den Regler in die Richtung oder da mache ich den Abstand größer zu dem nächsten Griff, dann drehe ich an dem Regler. Also es ist schon technisch einerseits, aber auch kreativ.
Gibt es denn so Klassiker unter den Routen? Also ich gehe auch sehr gerne bouldern. Das ist eine meiner Lieblings-Tournee-Off-Day-Beschäftigungen tatsächlich.
Ah, okay, cool.
Und dann findet man ja immer mal wieder Parallelen so von der Grundästhetik von so manchen Routen. Aber gibt es sowas wie Klassiker, wo man sagt so, dieses Steinbild oder so, das benutzen wir.
Das Wort Klassiker würde ich nur im Bezug auf echtes Klettern, wenn du so willst. Also das Klettern am Fels, auch im Boulder-Kontext. Gerade in südlich von Paris gibt es das bekannteste Boulder-Gebiet, glaube ich. Das ist Fontainebleau. Da wurde das Bouldern erfunden, mehr oder weniger als Training für die Berge. Die haben da so überschaubar große Sandblöcke. Und das ist aber bis heute mehr als attraktiv, dort im Wald rumzuspringen. Ja. Also wenn ihr mal in Paris auf Tour seid, dann mal nach Fontainebleau fahren. Das ist eine absolute Sensation, einfach nur dort zu sein und dieses Erfahren des Waldes. Da gibt es Klassiker, aber die kannst du nicht replizieren. Es ist immer nur eine Kopie.
Ja.
Und es ist nie das Echte, aber letztendlich ist diese Kunstform des Kletterns, des Freikletterns, so heißt es ja, oder Sportkletterns neuerdings, es hat sich verselbstständigt, definitiv. Früher war das Training für draußen. Wenn man nicht an den Fels konnte, dann hat man Griffe unten an die Treppe hingeschraubt. In Stuttgart gab es da an der Schmerzschule relativ früh schon was. Die haben in der Aula Griffe an die Wand geschraubt, einfach um zu trainieren oder den Kids halt auch Spaß zu bereiten. Und das künstliche Klettern hat sich, und das ist ja das, was ich als Beruf mache, aus dem entwickelt. Also, dass man sagt, wir haben was zum Trainieren, um uns fit zu halten, um uns vorzubereiten auf die Felssaison, aufs Gebirge oder sonst irgendwas. Mhm. Und das hat sich dann aber verselbstständigt, dass viele Leute nur in die Kletterhalle gehen. Und dieses Verhältnis von Leuten, die in die Kletterhalle gehen, in Relation zu, die gehen auch an den Fels, das wird immer mehr zu, nicht zugunsten, vielleicht zu Lasten des Felses, aber Es verschiebt sich schon. Und wo ich angefangen habe, in Kletterhallen zu arbeiten, da waren das noch deutlich mehr, die nur die selten in die Halle gehen und eigentlich primär an den Fels gehen.
Ja. Okay. Ist es schon irgendwie eine Erfolgsgeschichte, glaube ich, in den letzten 15, 20 Jahren vielleicht auch, oder?
Also ich würde das 5 bis 10 Jahre, würde ich sagen. Okay. Ich würde es vielleicht als Boom bezeichnen, aber ja. mit einer sehr gesunden Entwicklung. So kann man es, glaube ich, zusammenfassen. Mhm. Es ist aber nichts, was linear immer weitergehen kann, weil irgendwann wenn du es jetzt betriebswirtschaftlich betrachtest, der Markt gesättigt ist. Es kommt auf den Standort an. Hier in München ist zum Beispiel ein Überangebot, aber die Hallen sind immer noch gut gefüllt. Jetzt mit Covid ist es natürlich was Besonderes, eine andere Situation. Aber ich sag mal, bis Corona angefangen hat, März 2020, war das so wie, die Leute haben Spaß und kommen in die Kletterhalle. Und wir versuchen, das beste Produkt anzubieten, das wir anbieten können. Das heißt Spaß am Klettern. Mhm. Und die haben das angenommen. Und jetzt haben wir seit 3 Wochen haben wir wieder auf und waren jetzt zwei Wochen Pfingstferien. Da ist es so, dass die Leute ziemlich viel weggefahren sind, weil sie wieder wegfahren konnten. Mhm. So würde ich oder so habe ich es wahrgenommen, aber jetzt sind die Pfingstferien vorbei und dann kommen sie auch wieder vermehrt in die Kletterhalle. Mhm. Kann man schon so sagen. Aber ich würde es als Boom bezeichnen, der, ich sage jetzt mal, nicht verpufft. Man muss gucken, aus welcher Perspektive man das betrachtet. Mhm. Aber da muss man, und das hat der Deutsche Alpenverein auch eigentlich sehr gut gemacht, der das ja neben den, man nennt sie kommerziellen Anbietern, aber man tut ihnen Unrecht, weil die DAV-Kletterhallen, die sind zum Teil, da muss man vorsichtig sein, die verdienen auch Geld damit, die DAV-Hallen. Es ist aber so, dass die als Verein, als gemeinnütziger Verein, das alles wieder reinvestieren. Das heißt, du kriegst dann eine Erweiterung, du kriegst neue Griffe. Okay. Aber die dürfen ja keinen Gewinn machen in dem Sinne, die AV-Hallen, weil sie ein eingetragener Verein sind. Aber es ist auch so, dass über 80% der Leute, die zu uns in die Kletterhallen kommen, Mitglieder des Deutschen Alpenvereins sind.
Okay.
Also das muss man so ein bisschen in Relation setzen, weil es immer heißt, die AV-Hallen, die verdienen sich ja dumm und dämlich, aber wir machen das auch für unsere Mitglieder.
Ja, genau.
Das ist definitiv mitgliederbasiert und die große Mehrheit ist Mitglied im Deutschen Alpenverein und bekommt dadurch Vergünstigungen beim Eintritt in die Kletterhalle.
Okay, okay.
Also das ist so der Mechanismus, der dahinter steht.
Mhm. Ich meine, du bist selber Papa von drei Kindern. Irgendwie, welcher Anteil oder welche Entwicklung haben die kleinen Kinder und zu welchem Alter? Was sind so die frühesten Jahrgänge, die bei euch einlaufen?
Heute war ich vorher, die verbringen dann halt mit ihrer Familie Zeit. Also jetzt meine ich nicht so, ich bin da nicht so der, das pusht, dass meine Kids klettern gehen.
Ja.
Das, also eher so, dass ich sage, ich bin gute 40 Stunden, so würde ich es mal zusammenfassen, im Normalbetrieb auf der Kletterhalle. Dann muss ich meine Freizeit nicht unbedingt auch noch in der Kletterhalle verbringen. Ja. Das hat vielleicht den familiären Background, aber es ist auch so, man will auch was anderes machen.
Ja, klar.
Ich vergleiche es immer mit dem Bäcker, der morgens um 4 aufsteht, seine Brezen rauszwirbelt und der stellt sich dann nachmittags auch nicht daheim hin und sagt, geil, jetzt backe ich noch ein Brot. Oder
sehr schöner Vergleich.
Jetzt mache ich noch lecker Torte, weil ich Bock drauf habe. Also mir macht das höllisch Spaß. Ich mache das jetzt seit 16 Jahren. Mhm. Also ich bin aus der Uni raus und habe nie was anderes gemacht und es macht mir noch so viel Spaß wie am ersten Tag.
Ja.
Aber ich muss es nicht übertreiben, weil irgendwann muss man dann auch mal abschalten, gerade mit der Familie, da muss man auch mal sich um die Familie kümmern und abschalten tue ich mir schwer.
Ja. Aber
um da auf die Frage einzugehen und nicht arg auszuschweifen, so ab 5, 6 ungefähr kann man schon was machen mit den Kids.
Okay. Und ich habe es nämlich gesehen auf eurer Webseite, da gibt es Kindergeburtstage. Ich meine, das ist ja, wie geil ist denn das? Also manche laden großzügig in McDonald's ein. Ich würde diese Variante definitiv bevorzugen.
Ja, also Kindergeburtstag ist definitiv ein Thema. Das ist jetzt, wir pushen das nicht allzu hart, weil das den Betrieb jetzt nicht einschränkt. Das würde ich nicht sagen. Wenn man das zu nicht so krassvollen Zeiten macht, dann passt es gut in den Rest rein. Mhm. Aber ich habe auch schon mehrere Kindergeburtstage mit meinen Kids in der Kletterhalle gemacht, weil das mache ich dann natürlich.
Ja, genau.
Aber es ist nicht so, dass ich sehe, komm, wir gehen jetzt klettern und ihr müsst jetzt hier auf Leistung. Wenn die Bock haben, klettern zu gehen, dann gehe ich mit denen auch klettern. Ich war jetzt im, im Lockdown, da hatte ich halt die Möglichkeit, Kletterhalle zu nutzen, weil ich da arbeite. Ja. Und habe die dann ab und zu mitgenommen, dass die halt sich bewegen, dass sie mal rauskommen aus der Bude und sich mal bewegen können, wenn das Wetter schlecht war. Weil sonst, wir haben genug, wo wir machen können, um unseren Wohnort rum. Aber wenn halt das Wetter scheiße ist, dann sage ich, hey, komm, wir gehen 2-3 Stunden in die Kletterhalle.
Super.
Ja. Was würdest du sagen, so meine Erfahrung vom Bouldern ist, dass man relativ schnell demütig wird gegenüber den eigenen Fähigkeiten. Hast du so ein, kannst du so beschreiben, was für eine Persönlichkeit ist so ein, ist jemand, der bouldert oder der klettert? Also wie, oder welchen Effekt hat zum Beispiel auch das Klettern für Jugendliche oder für Kinder?
Also da würde ich so ein bisschen differenzieren vom Bouldern und zum Klettern. Nicht das eine über das andere stellen, sondern einfach nur abgrenzen voneinander. Ist es beim Bouldern so, dass das so ein Community-Ding ist. Du bist da mit einer Gruppe zusammen, findest schnell Anschluss an andere und dann ist es mehr so ein Zusammending, dass man zusammen was probiert. Da ist viel Socializing mit dabei, viel ausprobieren. Das ist beim Klettern auch der Fall, aber da bin ich halt losgelöst in Sachen Höhe von dem Sicherungspartner, den ich habe. Mhm. Und da kommen dann solche Komponenten wie Vertrauen, ja, diese ganzen sozialen Komponenten auf einer anderen Ebene dazu, dass der unten, der das Seil hält, mein Leben in der Hand hält. Und das ist ein noch wertigeres Element für jetzt, also wir haben ganz viele auch soziale Gruppen bei uns, das reicht von schwer erziehbaren Kindern, dann aus dem Jugendgefängnis kommen die zu uns, dann ganz viel mit Inklusion wird immer mehr und das ist ganz was Tolles, wenn du dann siehst, dass die im Rollstuhl in die Kletterhalle kommen und trotzdem oben an der Wand anschlagen. Das macht dann einfach nur glücklich, sowas zu sehen, wie vielschichtig dieses Klettern sein kann und wie vielen Menschen das was geben kann. Aber so der typische Kletterer und Boulderer, ich glaube, den gibt es gar nicht. Es gibt natürlich den Kletterer, aber Gründe, warum die Leute zu uns kommen, die sind so vielschichtig wie noch was. Bei mir war es der Austauschpartner von meinem Bruder, der uns in Frankreich 1991 mit an Fels genommen hat. Mhm. Und mein Vater war früher selber Kletterer, der hat gesagt, ja, finde ich super, mach das, Jungs. Mhm. Und da gab es noch gar keine Hallen damals. Ah. Wir sind dann zum Teil irgendwann Mitte der 90er, sind wir von Ludwigsburg über eine Stunde nach Crailsheim gefahren. Das war die einzige Halle, die es damals gab.
Okay.
Aber Herausforderungen und dieses ständig Einstellen auf Neue. Ich glaube, das ist das, was die Leute suchen und was das auch nachhaltig spannend hält, das Bouldern. Das ist ja nicht diese eine Bewegung, die ich versuche zu perfektionieren, wie jetzt extrem komplexes Beispiel, den Stabhochsprung. Das ist so, wie der Axel ja auch, der bei euch schon war.
Ja, stimmt.
Heute wird das nicht mehr ganz so gut können. Entschuldigung, Axel.
Liebe Grüße gleich mal.
Ja, liebe Grüße, Axel. Ja. Dem habe ich Abitur gemacht zusammen mit dem Axel.
Ja, herrlich.
Lustigerweise.
Ja, schön.
Genau, und es ist immer wieder neu und es ist so, was kann mein Körper und wie kann ich dieses Rätsel, das mir gestellt wird, dieses Bewegungsrätsel, wie kann ich mich darauf einlassen und wie kann ich es lösen? Und das ist, glaube ich, das, was den großen Reiz macht, egal Bouldern oder Klettern, dieses da ist was und ich kenne es nicht, ich habe vielleicht schon ein paar Mal das gemacht, aber ich muss immer wieder neu gucken, wie positioniere ich meinen Körper, wie belaste ich, wie baue ich Spannung auf zwischen Punkten und das ist das, was es auch so attraktiv macht letztendlich und was zu diesem Boom geführt hat. Das ist eine sehr offene Bewegungsform ist, die aber gleichzeitig den ganzen Körper trainiert. Also das ist so ein bisschen die Essenz von Klettern und was es für mich auch damals spannend gemacht hat, warum ich damit überhaupt angefangen habe und dabei geblieben bin. Ja, aber ich bin nicht mehr der Kletterer, der ich mal war. Mein Bruder ist dabei geblieben beim Klettern, der ist immer noch fit, aber bei mir ist es von der Kletterform etwas bergab gegangen, aber das ist nicht weiter schlimm. Ich hab meinen Teil gehabt.
Zu dem Kletterboom oder Boulderboom, ich habe das Gefühl, das ist auch schon so ein Lifestyle, der da mitverkauft wird, auch gerade so in den Hallen. Ne? Wenn wir da auf Tour waren, also falls er zuhört, der Alex Becker, super Monitor-Techniker, wir haben dann immer unsere Maps rausgesucht und haben dann geguckt, wenn wir in irgendeiner Stadt sind, wo ist die nächste Kletterhalle. Mhm. Das heißt, man sieht dann auch sehr viele unterschiedliche. Aber was so die meisten gemeinsam haben, ist, dass die auch so einen Lifestyle verkaufen. Also so ein bisschen irgendwie, Gut, wie du das ja selber sagst, es gibt guten Kaffee. Das finde ich zum Beispiel ist so eine Konstante in den meisten Kletterhallen,
Stimmt,
dass die
ja.
gute Kaffeemaschinen da haben.
Das ist definitiv, das kommt oder ist zurückzuführen auf einen sehr bekannten Kletterer, Wolfgang Güllich, von dem, muss ich kurz angeben, von dem ich hier ein Autogramm habe.
Alright.
Der ist 1992 gestorben. Ich habe ihn 1991 zufällig als 14-Jähriger noch auf einem Weltcup in Nürnberg gesehen, habe ein Kletterheft durchgeblättert. Ah, das ist doch der da hinten, lass mal Autogramm holen. Der war seinerzeit weit voraus und hat eigentlich auch das Klettern in Deutschland und weltweit geprägt. Und
Okay.
der hat den Spruch geprägt, dass Kaffeetrinken integraler Bestandteil des Kletterns ist. Und da kommt es vielleicht so ein bisschen her.
Der Walter Röhrl des Kletterns quasi.
Ja,
So
ungefähr so.
mit speziellen Sprüchen.
Gott hab ihn selig. Also
Ja.
eine Legende eigentlich, dieser Wolfgang
Ja.
Güllich. Die Kids oder die Lifestyle-Boulderer, so wie du es ja gerade gesagt
Ja.
hast, die werden den nicht kennen, aber die Leute, die schon eine Weile klettern und sich damit länger auseinandersetzen, ja, Wolfgang Güllich, klar.
Ja.
Sein Grab in Obertrubach in der fränkischen Schweiz, das ist so das größte deutsche Klettergebiet zwischen Nürnberg, Bayreuth, Bamberg, dieses Dreieck, die A9, die wunderschön zu fahren ist, nach links rein und nach rechts ein, nördlich von Nürnberg, wunderschöne Kletterfelsen. Und da ist er auch begraben und das ist wie so eine Art Pilgerstätte an
Oh,
das Grab
krass,
von Wolfgang
okay.
Güllich.
Wow.
Ja, mal hinzugehen und irgendwie den Stein anzufassen und war schon eine sehr prägende Persönlichkeit für das deutsche Klettern auf jeden
Ja,
Fall.
okay.
Aber der Lifestyle, der verkauft wird, da wollte ich noch kurz auf, das
Ja.
ist
Ja.
definitiv mehr in diesen Boulderhallen. Die sind schicker, die sind fresher, um da
Genau.
mal so einen Anglizismus zu verwenden. Und die AV-Hallen könnten, ich bleibe bewusst im Konjunktiv, als angestaubt oder so diese Hütte in der Stadt, was ich als charmant empfinde, Hütte in der Stadt. Aber der
Ja.
Alpenverein ist ja früher eigentlich, dass die Leute in die Berge fahren. 150 Jahre ist er alt geworden, letztes Jahr der Deutsche Alpenverein, und dass sie da halt die Hütten bereitstellen. Und mittlerweile ist es, die haben über 1,2 Millionen Mitglieder,
Ja.
der Deutsche Alpenverein. Ein ganz großer Teil davon kommt mittlerweile durch die Kletterhallen in die
Ja.
Mitgliedschaft vom Deutschen Alpenverein.
Okay.
Und deswegen ist es, eine Kletterhalle in Kempten hat das, glaube ich, als Hashtag überall mit dabei, als Hashtag Hütte in der Stadt. Und das finde ich sehr charmant.
Naja, ah cool, ja.
Okay,
Schönes
ja,
Bild.
schön.
Und es gibt schon auch sehr moderne DAV-Kletterhallen. Also ich weiß nicht, Stefan, in welchen Boulderhallen du warst auf Tour
Ich
oder Kletterhallen?
kann es dir leider gar nicht genau sagen, wo wir schon überall waren. Also es ist jetzt auch nicht so mega viel, aber ich würde sagen, so 20 verschiedene
Ah,
vielleicht.
cool.
Aber ich kann es nicht genau sagen. Und ich kann dir auch nicht sagen, welche ich am coolsten fand. Ich weiß nur, dass ich nur einmal, nee, zweimal am Seil hing. Weil man ja in der Regel, wenn man bouldern geht, bouldert man eben bis zu einer bestimmten Höhe und hat das alles so selbst im Griff. Und mit dem Alex, mit dem ich da unterwegs war, der ist dann eben auch viel Seil geklettert. Und das war auch eine tolle Erfahrung, das mal zu machen. Dann tatsächlich mit Seil in die Wand zu gehen.
Das ist was ganz anderes beim Klettern. Beim Bouldern ist es so, dass du hast eine Norm für künstliche Kletteranlagen und die Boulder dürfen nur 4,50 Meter hoch sein, maximal. Höher dürfen die gar nicht sein nach Norm. Und beim Klettern ist es relativ wurscht. Also es gibt Kletterwände auch hier in München, in den alten Pfanni-Silos am Ostbahnhof, 30 Meter hoch, glaube ich.
Okay.
Und da ist eigentlich keine Grenze gesetzt. Und du hast aber diese andere Komponente der Höhe. Das merkt man ja beim Bouldern schon teilweise. Sagst du, oh, jetzt hängen meine Hände auf 4 Meter. Da
Ja.
pfeift es schon ein bisschen runter. Aber das ist ab, ich sag, unangenehm oder nicht mehr wohl fühle ich mich so ab 15 Metern. Oberhalb von 15 Metern, wenn ich da arbeite, wir arbeiten wie letztendlich Höhenarbeiter oder Seilzugangs- und Positionierungsverfahren ist das, was wir mittlerweile anwenden. Und da fühlt sich das besser an. Aber bevor wir das gemacht haben, da war das über 15 Meter schon immer so, oh,
Krass.
ist aber so Typsache oder Vorliebensache. Aber über
Ja.
15 muss ich nicht unbedingt haben.
Was sehr schön ist beim Abseilen, wenn ich weiß nicht, ob das so heißt, wenn man dann quasi unten steht und
Abseilen,
der
ja.
andere kommt dann runter.
Ja.
Man muss sich so vorstellen, dass der Alex gut, ja, 15 bis 20 Zentimeter größer ist als ich
Okay.
und auch entsprechend mehr Körpergewicht hat. Das heißt, mich hat es da immer gut vom Boden abgehoben, wenn ich unten am Seil war.
Da gibt es, also es gibt so eine Richtlinie, aber da gibt es mittlerweile auch technische Lösungen, dass man so Gewichtsunterschiede ganz gut ausgleichen kann
Ah, okay.
bei diesem Sichern. Aber da soll er mich einfach fragen, der Alex.
Das ging. Das kann ich ja. Aber das ist wirklich toll. Also ich mag das. Ich mag auch diese freshen Hallen und dieses, keine Ahnung, so dieses, ja, wie gesagt, fresh ist eigentlich genau das Wort, das trifft es eigentlich. Mhm. Das trifft so für den Kaffee, für das Interieur, für den, wie das alles so dargestellt ist.
Was da für Zeitschriften liegen.
Ja, genau, genau. Ja. Da gibt es halt eben den geilen veganen Bio, ja. Riegel, ja, genau. Und nicht nur Ballisto sozusagen.
Ja, genau. Also da gibt's schon regionale Unterschiede, und wenn du halt eine mehrere Anbieter am Markt hast, dann bist du nicht mehr dieser, ja, die Leute kommen eh zu mir, sondern du musst dann halt was tun dafür. Und genau solche Sachen wie Interieur, Ambiente im Gastronomiebereich, wenn du das hast. Wir haben zum Beispiel in Thalkirchen, in der ersten und größten Halle, machen wir selber Pizza.
Okay.
Machen frische Salate, und in der anderen Kletterhalle in München im Norden, in Freimann, da machen wir Burger selber. Also das sind so die Gastronomiekonzepte, okay, zu selber gemachtem Kuchen noch. Jetzt aktuell natürlich gerade nicht. Das zum Herbst wieder wahrscheinlich. Es wird auch schon angenommen, sage ich mal, dass die Leute sagen, okay, dieses Klettern, können vor der Halle parken, können dann klettern oder bouldern, können in einer sauberen Dusche duschen und danach noch was essen, Kaffee trinken, Kuchen essen. Also dieser soziale oder Socializing-Teil vom Klettern, der ist schon auch, wie es der Wolfgang Güllich eben gesagt hat, dass das integraler Bestandteil ist. Ja. Und das wird auch gelebt und angenommen von den Leuten oder nachgefragt. Ja. Erst heute wieder, hey, wann gibt's wieder Salate? Ich so, puh, wir sind gerade erst seit 2,5 Wochen wieder am Netz. Ich bin froh, dass wir euch Kaffee verkaufen können, aber die Gastronomie, das dauert noch etwas.
Ja. Das erweitert sich ja jetzt wahrscheinlich auch, ne? Durch solche, also so Parkour und Trampolin und so. Ich habe ja auch das Gefühl, dass das auch so in die gleiche Kerbe so ein bisschen schlägt. Also hier in Hannover hat zum Beispiel an so einem alten Güterbahnhof so ein Zentrum aufgemacht, wo quasi Bouldern und Trampolin und so Parkour mehr oder weniger in einer Halle. Also in Hannover gab es so ein älteres, Mensch, das ist der Name, ich weiß, Blockwerk, bin mir nicht ganz sicher.
Das ist in Mainz, das Blockwerk.
Ah, okay.
Vom Trey, Gruß an der Stelle. Also es gibt eine DAV-Halle in Hannover, die ist aber auch noch nicht so alt. Und warte, ich weiß, was du meinst, das Eskaladrom.
Eskaladrom, ganz genau.
Eskaladrom von Susanne und, wie heißt er, ich weiß es nicht.
Und das andere Ding heißt Boulderhalle Beta.
Oh ja, stimmt, die ist schick.
Da ist quasi direkt nebendran noch so ein großes Trampolinzentrum mit so gemischt Parcours und Trampolin und so. Mhm.
Also das ist definitiv was sich von meiner Wahrnehmung separat entwickelt hat. Gerade dieses Trampolin Airhop oder Air Max oder wie sie alle heißen. Ja. Stunde rein, vorher noch dieses Instructional Video und dann Zündung und nach einer Stunde ist Schichtwechsel.
Ja.
Es kommt mir so ein bisschen wie eine Gelddruckmaschine vor. Mhm. Einfach einmal den Invest und ein bisschen Ding, da musst du auch nicht viel machen für. Musst du gucken, dass es sauber ist. Aber es ist cool, weil die Kids, da hatte ich auch schon einen Kindergeburtstag mit den Zwillingen, die haben Spaß und die kommen nach den 40 Minuten oder 50 Minuten raus und sind fertig einfach. Ja, und das ist auch das, was man so ein bisschen erreichen möchte. Ja. Und dieses Thema mit dem Parkour, das hat den Boom mit diesem Ninja Warriors Format so ein bisschen bekommen. Und da sind so, gerade beim Bouldern hast du Parkour-Elemente mit drin. Mhm. Also von dem, was jetzt in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird, weil es spektakulär aussieht. Das ist oft nicht die Realität in Boulderhallen, weil die Leute das zum Teil gar nicht können, weil sie gar nicht so fit sind. Mhm. Aber das ist so dieses, boah, krass, wie schaut denn das aus? Lass uns das mal ausprobieren. Und dann, wenn du halt diese Formate siehst, auf RTL ist es, glaube ich, durchgehend das Ninja Warrior-Format, und die fast immer haben die Last Man Standing, die Hans-Brüder, die kommen auch aus Stuttgart, die haben alle einen Kletter- und Boulder-Background. Also das ist so ein bisschen die Vermischung. Und es gibt auch einen Anbieter, der das stark pusht als Gesamtkonzept. Das ist die Firma heißt Stuntwerk. Die hatten in Köln den ersten Standort, haben jetzt in Rosenheim haben sie vor 2 Wochen aufgemacht. Und die haben halt Bouldern, Parkour und das Trampolin-Element nicht dabei, aber schon als ein Teil, weil es wirklich Parallelen hat, auch von körperlicher Fitness. Das heißt, wenn ich ein guter, starker Boulderer bin, dann habe ich in so einem Parkour-Kurs oder Ninja Warrior-Parkour, habe ich meinen Spaß, kann ich mir vorstellen. Ich habe es noch nie ausprobiert, aber man sieht ja, dass die fitten Boulderer da immer vorne mit dabei sind.
Ja, ein sehr unterhaltsames Format, muss ich sagen.
Mhm. Ja, super.
Ich stehe nicht auf alle Privatfernsehformate, aber das finde ich tatsächlich sehr auch beeindruckend zu sehen, was die da leisten.
Voll.
Das ist krass, hat aber auch viel mit Frank Buschmann zu tun.
Ja, stimmt.
Ja.
Der macht es auf jeden Fall auch unterhaltsam, das
Ja,
stimmt.
stimmt, ja. Aber das ist schon spannend und eigentlich auch sehr beruhigend, finde ich irgendwie so diese ganzen Trampolinen, auch BMX oder diese ganzen Stuntscooter bei den kleinen Kindern. Das sehe ich gerade bei unserem kleineren irgendwie. Die fahren so auf diese Stuntscooter ab, in der Halfpipe irgendwie dann rumzufahren und so mit so einem kleinen Scooter oder auf der Straße sich dann irgendwas zu suchen, an so einer Bank zu sliden und sowas irgendwie. Das ist schon geil, was es da so gibt gerade irgendwie. Wenn man keinen direkten Zugang hat, dann denkt man, ja, unsere Jugend verkommt vor Tablets, weil sie halt sowieso da sitzen müssen. Aber die sind schon sehr aktiv irgendwie. Die gucken auch selber und aktiv irgendwie, was es gerade zu tun gibt. Dieser eigene Weg, den die Kinder da gerade verfolgen, irgendwie mit Scooter, mit Trampolin, mit Fitness, das ist schon echt geil. Auch Bouldern, die Hallen sind voll. Hier in Ludwigsburg gibt es eine geile Halle. Das Griffwerk. Stefan,
Grüße
das
an
wär's.
Chris Gold an der Stelle, der
Okay.
Betriebsleiter, der hat früher bei uns Pizza gemacht.
Okay. Ja, das ist
Cooler
genau,
Mann.
auch sehr guten Kaffee gibt es da.
Ja,
Ja.
der hat richtig gelernt und das mit dieser Stiftung. Ich glaube, das ist auf einer Stiftung basierend und die wollen, glaube ich, auch erweitern und eben eine Boulderhalle neben die Kletterhalle noch bauen, wenn ich es richtig verstanden
Ja,
habe.
ja, ja. Ja, da
Also
gibt es so ein Kla Ja,
das ist
ja.
das, was man aktuell beobachten kann, dass Kletterhallen, und das sind in der Regel DAV-Kletterhallen, die halt den Fokus die letzten 10 Jahre stark auf dieses Klettern gesetzt haben, die merken, oh hey, die Boulderhallen, das ist eigentlich attraktiver und ich muss nichts können letztendlich. Wenn ich klettern gehen will, dann brauche ich einen Partner, ich
Ja,
muss
stimmt.
knoten können, ich
Ja.
muss sichern können. Das ist auf den ersten Blick gefährlich, auf den zweiten überhaupt nicht, aber da muss ich was leisten, da muss ich bereit sein, eine extra Meile zu gehen, und beim Bouldern, da gehe ich rein, sage hier, ja, Schuhe, super, und die gelben, die sind für dich, und dann kann ich erstmal loswurschteln
Ja.
und Spaß haben. Und wir nennen es Eintrittshürde, die ist extrem niedrig beim Bouldern.
Ja.
Ja, du musst nichts können. Du kannst einfach
Klar.
reinstolpern in die
Ja.
Boulderhalle und sagen, ich möchte das jetzt ausprobieren, ich möchte diese Dienstleistung einkaufen, wenn du es jetzt auch wieder aufs Betriebswirtschaftliche nimmst.
Ja.
Oder deine Kumpels schleifen dich mit, hey, komm, wir gehen mal zum Bouldern jetzt. Ja, warst du schon mal hier? Nee, dann registriere dich schnell. Hast du Schuhe? Nee, hier hast du Schuhe. 3, 4 € für ein paar Schuhe,
Ja.
und ihr könnt so lange bleiben, wie ihr wollt. Also
Ja.
es ist letztendlich keine wirklich teure Sportart, egal ob du es jetzt
Ja, das ist ja.
mit dem Equipment-Part dazu nimmst. Letztendlich, die Mitgliedsbeiträge sind überschaubar. Bei uns zum Beispiel, wenn die Eltern dabei sind, sind alle Kinder unter 14 umsonst. Das heißt,
Wow,
wenn eine
okay.
Familie kommt und 5 Kinder unter 14 haben, die zahlen alle nichts. Die können reinkommen und mit der Familie dann klettern.
Super.
Als Beispiel nur, oder, und dann
Ja.
hast du halt die Jahresmitgliedschaft vom Alpenverein und dann noch so ein Jahresticket, oder andere haben so ein Abo-System, aber lass es von den Eintrittskosten, wenn du es jetzt, das, was es bei uns nicht gibt, dieses, ich komme so oft, wie ich möchte, ich gehe ins Fitnessstudio so oft, wie ich möchte. Und das ist auch so ein bisschen dieser Trend, oder der diesen Boom befeuert hat, dass die Leute halt keinen Bock hatten, ins Fitnessstudio zu gehen. Dann habe ich gesehen, ah, cool, Bouldern, und das macht ja auch viel Spaß und das trainiert meinen Körper auch, und ich kann noch irgendwie Kontakte knüpfen, wenn ich jetzt irgendwo in eine neue Stadt komme, zum Studieren, zum umgezogen arbeiten, was auch immer. Und da wieder den Bogen schlagen zurück. Kletterhallen, die wenig Boulderfläche haben und sich jetzt eben versuchen zu erweitern und noch eine Boulderhalle dazustellen.
Gibt eigentlich in jeder Stadt Boulderhallen mittlerweile, oder? Mehr oder weniger?
Viele. Also es ist so, dass was ich vorhin gesagt hatte, dieser Sättigungsgrad schon zunimmt und die Boulderhallenbetreiber oder die Boulderhalle machen, in immer kleinere Städte gehen, wo sich aber das Ganze immer noch rechnet. Und das ist ja letztendlich für so eine private Unternehmung, wo kein Verein dahinter steht, ein viel höherer Kostendruck, so würde ich es nennen.
Ja.
Wenn du sagst, du gehst jetzt in eine große Stadt, zum Beispiel in Berlin gibt es, glaube ich, mittlerweile 10 Boulderhallen. Da ist natürlich die Rechnung auf den ersten Blick leichter, aber jetzt Tübingen hat zum Beispiel eine Boulderhalle. Ich habe in Tübingen studiert, bums voll die Boulderhalle, bums voll, weil es auch noch eine
Ja.
Studentenstadt ist. Und
Ja,
das sind dann
genau.
halt so
Genau.
Faktoren,
Ja.
die das bekräftigen. Dann ist vielleicht Kaufkraft auch noch ein Faktor, aber ich glaube gar nicht mal so. Also es gibt in jeder mittelgroßen Stadt, würde ich sagen, gibt es eine Boulderhalle, mindestens.
Ja.
Wie ist das so beim Klettern? Also wenn man dann, das ist ja dann sozusagen der Teamsport des Kletterns wahrscheinlich im Vergleich zum Bouldern. Es ist im Endeffekt wahrscheinlich nicht so gefährlich, aber es fühlt sich auf jeden Fall erstmal so an. Also man muss auf jeden Fall Vertrauen aufbauen zu seinem Kletterpartner, Ich habe so das Gefühl, das ist so die, das klingt voll blöd, aber so ein bisschen die Erwachsenenform des Boulderns. So, wo man das Gefühl hat, so, ah, Bouldern, ist das, aber wenn es dann darum geht, zu klettern und vielleicht auch dann draußen zu klettern an der Wand, ist das nochmal eine andere Liga? Würdest du das auch so beschreiben?
Ja, vielleicht eine andere Dimension, weil also die Bewegungen sind die gleichen. Wort, ja. Die Bewegungen sind letztendlich die gleichen, die sind beim Bouldern hin dynamischer. Also da hast du Sachen, oder der Hauptbestandteil des Boulderns ist eigentlich zu fallen. Deswegen sind auch die Matten drunter, und beim Klettern versucht man das so weit, wie es geht, eben zu vermeiden. Ja. Nicht, weil es gefährlich ist, sondern einfach, weil dieser Faktor Höhe dazukommt und es Unfälle passieren bei beiden Disziplinen. Verletzen tun sich die Leute beim Bouldern mehr, würde ich sagen. Weil sie komisch aufkommen auf den Matten, sich einen Fuß verdrehen, das Knie ausrenken oder was auch immer, Schulterluxationen. Also Extremitäten, die halt irgendwie komisch belastet werden, weil die Leute ihren Körper im Raum nicht so wahrnehmen am Anfang, wie das ein erfahrener Boulderer tut. Oder man rutscht ab von einem Griff, von einem Tritt. Ja. Da kann man sich schon wehtun. Aber es sind ja immer diese Fallschutzmatten drunter, die sind auch genormt. Also es passieren Unfälle, aber es passieren auch beim Klettern Unfälle. Und da ist halt der Faktor Höhe erschwerend hinzukommend. Aber im Vergleich, da gibt es Forschungen vom Deutschen Alpenverein, die beziehen es dann immer auf die betriebene Stunde Sport und wie viele Unfälle pro betriebener Stunde Sport kommen, und da ist Klettern sehr, sehr, sehr weit unten. Also du kannst jetzt die Anzahl der Ablassvorgänge, dass wenn du hochkletterst, eine Route oben das Seil einhängst, oder wenn das Seil schon oben ist, es oben anschlägst und wieder runterkommst, das ist ein Ablassvorgang, ein Durchlauf beim Klettern, und da Millionen von Ablassvorgängen auf einen Unfall.
Also okay.
Muss man es vielleicht zusammenführen. Und klar, wenn wir als Menschen sind zum Glück darauf gepolt, Angst zu haben vor Höhe. Wahrscheinlich ist es genetisch bedingt. Aber das macht ja auch den Reiz aus, diese Angst zu überwinden in einem sicheren Umfeld, und dann diese Erfahrung zu machen. Und die Erfahrung, die ist schon wertig auf jeden Fall.
Ich liebe das ja, wenn jemand so so begeistert ist und so eine Hingabe zeigt zu einem Sport, zum Beispiel wie ich oder Frank, wie wir beide dann zu unseren Instrumenten sozusagen. Und ich habe neulich gerade eine meiner Lieblingsdokus wieder geguckt, Free Solo, kennst du wahrscheinlich auch, oder?
Er hat einen Oscar gewonnen, Alex Honnold.
Ja.
Absolute Sensation. Und
dieses Doku finde ich so Wahnsinn. Also erstmal, was er leistet, ist eh krass. Aber was das auch mit seinen Mitmenschen macht, was er tut, irgendwie, das finde ich unglaublich.
Ist natürlich ein Role Model, würde ich es nicht sagen, weil wenn das viele machen würden, dann gäbe es viele Unfälle.
Wahrscheinlich.
Ja, aber er ist definitiv so eine fast schon Lichtgestalt. Das kann man schon so sagen in der Szene, weil er halt außerhalb so wahrgenommen wird durch diese Dokumentation von dem Jimmy Chin, der die produziert hat. Und die Geschichte ist halt einfach eine gute. Also wenn du das Ding anschaust, du bist mittendrin, du bist voll dabei, und wo der dieses Boulder-Problem, wo er da so links raus, und ich stand unter der Wand schon vor 20 Jahren, weil ich irgendwann gedacht habe, da muss ich auch mal hoch, und als ich drunter stand, habe ich gesagt, nee, vergiss es, man wird mich nicht von innen sehen. Also das ist einfach ein Kilometer senkrecht die Wand. Wenn der einen Fehler macht, und das ist egal, ob das in der zweiten oder in der 15. Seillänge ist, weil das immer in so Seillängen unterteilt, der ist tot. Der ist einfach nur tot, sonst nichts. Und das ist schon krass. Also diese Disziplin des Kletterns, dieses Free Solo, ich will es nicht als Königsdisziplin bezeichnen, weil es einfach ultra gefährlich ist.
Ja.
Es ist ultra gefährlich. Und da kannst du die Route noch so oft probiert haben, da hast du irgendwie, keine Ahnung, einen Vogelschiss auf den Tritt, dem du vertrauen musst, oder was weiß ich was. Irgendein Faktor, und du bist weg.
Ja.
Das ist es fast nicht wert, muss man sagen. Aber wer das machen möchte, dem ist es natürlich freigestellt. Es ist halt immer dieses, was passiert mit denen, die drumherum sind, wenn ein Unfall passiert. Das ist immer das, was man sich vielleicht vor Augen halten muss. Aber schwierig, aber sensationell. Also, ich habe es auch aufgesogen, diese Doku, das war Wahnsinn.
Ja.
Wo der Kameramann sich umdreht, weil er nicht zuschauen kann, sagt
ja,
er,
ja, genau.
Ich bin raus. Kann ich nicht ertragen. Ich lasse die Kamera einfach fest und laufen, aber ich will nicht hinschauen. Da gab es aber gleiche Wand rechts um die Ecke, diese Dawn Wall, die hat auch relativ viel Aufmerksamkeit bekommen. Nicht so viel, weil sie keinen Oscar bekommen haben, aber die haben diese Wand belagert. Das ist ein Kletterer, der ist Tommy Caldwell, der im Prinzip jeden Meter von diesem riesen Felsenmeer, ja. El Capitan, wie er heißt, ja. kennt. Der hat auch Bücher drüber geschrieben und ein sehr profunder, reflektierter Typ, der mit wechselnden Partnern sich da versucht hat, hochzukämpfen, diese ja. schwierigste Route an diesem El Capitan. Und das war wie so eine Belagerung zum Teil. Die wohnen ja in der Wand. Die haben dann im Prinzip so eine Fläche aufgespannt, wo die schlafen und essen und sind dann zum Teil ja nicht nur mehrere Tage, sondern Wochen in der Wand. Und dieser Push, das Ding frei zu begehen, das heißt nur die Felsoberfläche zur Fortbewegung zu benutzen und sich nicht an Haken hochzuziehen, darauf bezieht sich das Freiklettern, aber wohl doch gesichert sein. Das hat unglaubliche Aufmerksamkeit auch bekommen, nicht nur in der Szene, da hat der Barack Obama, hat damals noch Präsident, hat das quasi aus dem Weißen Haus verfolgt und hat dann Glückwünsche gesendet an die und waren in allen Talkshows, also das war auch schon und vom Klettertechnischen das Höherwertige, wenn man so will, auch wenn es nach außen natürlich nicht so wahrgenommen wird, aber
ja.
gleicher Fels und auch unglaubliche Leistung.
Warst du noch nie klettern, Frank?
Nee, nicht oder? Wirklich.
Mm-mm. Machen wir mal zusammen.
Ah. Also wir müssen ja ich meine, die ganzen Gäste, die wir jetzt hier deutschlandweit einladen zum Talk, irgendwie, wir haben ja schon eine Vereinbarung, dass wir die alle mal besuchen, dann, wenn man wieder reisen kann, problemlos und so. Und dann müssen wir natürlich mal nach München vorbeikommen.
Super.
Gerne. Ja, aber ich bin tatsächlich so ein, ich fahre auch kein Ski und so. Ich bin so ein bisschen memmig bezüglich Unfall. Gefahr in bestimmten Dingen irgendwie. Also ich fahre Fahrrad natürlich, fahre auch Zweirad und fahre auch gerne mal in schnellen Autos mit und sowas, aber so Klettern und Skifahren und so Zeug irgendwie, das habe ich mir so ein bisschen...
Also Skifahren mache ich auch nicht aus dem Grund. Auch Fußballspielen tatsächlich bin ich vorsichtig.
Okay.
Aber Klettern zum Beispiel hatte ich noch nie so das Gefühl, dass das was ist, also wo ich mich verletzen könnte, außer krasser Muskelkater. Muss man sich dann einfach mal ab und zu überlegen, gehe ich jetzt bouldern und habe heute Abend eine etwas schwerere Show?
Ja, genau. Ja, gute Herausforderung auf jeden Fall. Aber so handmäßig und Sehnen oder sowas? Nee, oder?
Also kann ich nicht.
Keine Probleme.
Ich weiß nicht, Peter, was sagst du denn dazu? Also was ist denn?
Also ich glaube, Pianisten und Gitarristen, da wird es schwieriger mit den Griffen. Also da dieses ständige, dieses, es sind schon Belastungsspitzen, die da zum Teil aufkommen, gerade wenn du was dynamisch spielen machst. Wie gesagt, ich spiele kein Instrument, bin am Ende der Nahrungskette musikalisch, aber so könnte ich es mir schon vorstellen, dass das nicht zuträglich ist.
Mm. Habt ihr Musiker in der Halle oder so irgendwie in diesem Umfeld?
Ganz witzig, wir hatten eine Aktion vom Münchner Kammerorchester, die haben angefragt, die hatten während dem Lockdown so eine Nachbarschaft, so eine Serie, dass sie in durch Corona verlassene Orte reingegangen sind und da letztendlich, was haben sie bei uns gespielt? Dvorak, somit findest du auf der Facebook-Seite findet man den Link vom Münchner Kammerorchester.
Okay.
Und da haben sie sich halt in der Kletterhalle letztendlich einquartiert und haben dann erst ein Geburtstagsständchen, das siehst du nicht, aber das hat der Kollege gefilmt, weil einer Geburtstag hatte und haben dann echt eine tolle Sache gemacht und dann ein schönes Video produziert.
Okay.
Münchner Kammerorchester, Nachbarschaft bei uns in der Kletterhalle. Super.
Super. Das wird natürlich auch sofort notiert.
Da sitzen dann, ich glaube, 4 oder 5 Streicher und hauen derbe einen raus. Ich meine, das sind jetzt keine, im klassischen Sinne.
Ja, ja, klar.
Oder in dem Sinne, was, ich glaube, Dvorak war es. Müsst ihr nachschauen, steht mit dabei. Aber so ganz nicht zweckentfremdet, sondern eine Alternativnutzung für den Raum, wo du sowas nie erwarten würdest. Mhm. Das ist halt eine leere Kletterhalle. Da war an dem Tag der Kollege, der das betreut hat. Ich hatte das vorbereitet und besprochen mit dem Zuständigen vom Münchner Kammerorchester. Und dann an dem Tag waren halt nur das Produktionsteam, die Aufnahme und die Musiker bei uns in der Kletterhalle. Mhm. und haben dann da das Stück gespielt. Und das ist echt wunderschön, so kann man sagen.
Aber die sind privat nicht bei euch Mitglied oder kommen öfters vorbei. Also du weißt zumindest nicht von Musikern,
die... Ich weiß es nicht, nee aber sie sind halt draufgekommen, dass wir zu haben und haben da halt den Kontakt gesucht. Und ich habe gesagt, hey, ja, cool. Und der Kollege, der hat mal Saxophon gespielt und der hat dann gesagt, Musik, ja, sofort, machen wir. Mhm. Und das war eine super Sache. Also das war echt richtig, richtig cool. Also, das war so ein Ding, das man für unsere Mitglieder bzw. Kunden so, ah cool, schau mal, was ist denn da in der Kletterhalle, wo ich irgendwie 2-3 Mal die Woche bin, jetzt gerade nicht seit 4 Monaten, aber cool, da passiert was anderes und die machen was. Also schöne Sache auf jeden Fall.
Ich muss gerade dran denken, als ich mit dem Alex da immer auf Tour war, da haben wir dann andere mitgenommen. Und da war es auf jeden Fall auch so, dass wenn mal Gitarristen oder Keyboarder dabei waren, dass die das mehr gespürt haben an ihrem Instrument.
Mhm. Schon, ja.
Was wirklich witzig ist, wir hatten eine Garderobiere, die Ballerina war, also die wirklich leistungsmäßig Ballett gemacht hat. Und das war abgefahren, weil dann haben wir haben dann noch Fotos gemacht, wie wir so in der Wand hängen. Das sah aber irgendwie gut aus. Ich sah aus, ich kann es gar nicht beschreiben, so wenn ich denke, ich strecke mich jetzt richtig, dann sieht das natürlich immer noch nicht so aus. Aber sie als Ballerina, das war total krass, weil die natürlich Entfernungen überwinden kann, auch mit quasi Spagat und wirklich durchgestreckten Armen und Beinen. Geil. Das sah so elegant aus in der Wand, das war echt krass. Mhm. Also diese Flexibilität und diese, das war echt beeindruckend, tatsächlich.
Du hast, wenn du, Ballett ist sicher, da hast du eine ganz andere Wahrnehmung von deinem Körper im Raum. Mhm. Also das ist auch, früher, wo ich noch Basketball gespielt habe, da gab es einen Pascal Roller, der war dann auch Nationalspieler mal.
Ja, kenne ich, klar.
Kennst du Pascal Roller? Und der hat auch Ballett gemacht früher tatsächlich. Ach, und das hat uns der Trainer damals erzählt, da war ich irgendwo auch in Ludwigsburg bei so einem Auswahltraining und dann hieß es, Pascal Roller macht Ballett. Und ich so, what? Ich mache jetzt kein Ballett. Aber wenn du so eine Vorerfahrung von einer anderen Sportart hast, wie zum Beispiel auch Turnen, Geräteturnen, ist extrem förderlich. Ja. Fürs Klettern. Also wenn du da schon so diese körperliche Disposition und auch ein gewisses Training erfahren hast in einer anderen Sportart, das kannst du 1:1 umsetzen beim Klettern. Also das bist du vom Stand weg besser. Und es ist definitiv so, dass Kinder auch immer besser sind als ein Erwachsener, der anfängt. Also dieser Erstkontakt vom Kind ist immer der... frei von Sorge, frei von Angst in der Regel, die machen einfach, die entschuldige den Ausdruck, aber die scheißen sich nichts, sagt man hier in Bayern. Ja. Und die machen einfach und der Erwachsene oder sag jetzt mal ab 17, 18, da fängst du dann irgendwie an, vielleicht könnte was passieren. Und die Kids, die machen einfach, das ist herrlich mit anzuschauen, wenn Kinder das erste Mal an der Wand sind. Ja. Das macht schon auch Spaß.
Ja. Das stimmt auch, ist mit Sicherheit ein riesen Nebeneffekt, ne? Dieses Ängste überwinden.
Definitiv.
Oder das ist, also abgesehen von der körperlichen Ertüchtigung sozusagen, lernst du dir voll deine Grenzen auszuloten und an einem guten Tag vielleicht auch Wege zu gehen, die dich sonst nicht traust oder so.
Sehr schön, auch so. Ja, sorry, Peter.
Ja, definitiv, aber was du vorhin meintest, Stefan, da wollte ich nochmal drauf eingehen, dieses Klettern als... Wie hast du es gesagt? Im Vergleich zum Bouldern hattest du vorhin irgendwas gesagt,
und die andere Dimension
wahrgenommen hattest.
Weil das mehr so
diese andere Dimension. Und es ist ja beim Bouldern, du hast es selber erfahren, es ist so, dass das eine sehr dynamische Geschichte ist. Du bewegst dich sehr viel in der Wand und fällst so runter auf die Matte. Und das ist von meiner Wahrnehmung was du nicht bis ins hohe Alter machen möchtest, einfach nur aufgrund dieser Faktoren, wie ich falle auf die Matte runter, das ist anstrengend, da tut dir dann der Rücken weh irgendwann, wenn du das viel machst und ich sage jetzt mal so ab Mitte 40 bis Ende 40, da machst du das vielleicht noch mit, wenn du fit bist, aber so ab 50, da wird es immer weniger, dass die Leute sagen, boah, da habe ich jetzt Bock drauf und da hast du halt mit dem Klettern eine relativ stabile Geschichte, wo du solche Spitzen wie das Abspringen oder runterfallen auf eine Matte eben nicht mehr hast. Und wir haben in den Kletterhallen haben wir Kletterer, die Die sind zum Teil weit über 70 bis 80, über 80 Jahre alt und kommen zwei, dreimal die Woche in die Kletterhalle. Und das ist vielleicht so ein bisschen diese andere Dimension. Wow. Dieses Bouldern ist eine, da ist der Zustieg, diese Einstiegshürde, was ich vorhin erwähnt hatte, die ist extrem gering. Das kann ich schnell machen, das kann ich ausprobieren und da auch schnell meinen Spaß dran finden. Und das ist ja auch das, wo wir drauf setzen, weil wir auch das, was ich vorhin beschrieben hatte, diese Boulderhallen auch erweitern an die Kletterhallen hin. Das haben wir jetzt in Bad Tölz gemacht. Da haben wir neben die bestehende Kletterhalle eben der Deutsche Alpenverein oder der Trägerverein eine Boulderhalle daneben gebaut. Und das ist unglaublich erfolgreich. Das ist aber was eben nicht sehr lange geht. Also dieser, dann machst du irgendwann was anderes, weil es dir zu anstrengend wird. Es gibt natürlich auch Boulderer. Also es ist nicht so, dass da alle aufhören, okay, jetzt bin ich 50, jetzt darf ich nicht mehr bouldern. Das ist Bullshit, das meine ich nicht damit. Aber das Gros der Leute ist eher jünger. Also das Klientel in der Boulderhalle, das wirst du auch wahrgenommen haben, Stefan, das ist eher 20 bis 30 Jahre alt, die große Mehrheit. Und beim Klettern ist das weiter gestreut über das Altersspektrum. Also du hast einen höheren Altersdurchschnitt. Und witziger bzw. interessanterweise eine relativ paritätische Verteilung von Männlein und Weiblein in der Kletterhalle. Also das ist kein männerdominierter Sport mehr, der vielleicht mal war. Das machen 53 Männer und 47 Frauen, sowas. Also schon sehr, sehr ausgeglichen. Ja. Und das ist auch das Spannende, dass das für alle ist und in allen Altersstufen. Und das ist das, wo das Klettern halt dann fungiert, wie diese Rentner, die kommen in die Kletterhalle, das ist für die der soziale Mittelpunkt, ihre Peers zu treffen und klettern zu gehen. Die gehen nicht bouldern, die gehen nur klettern und gehen immer an die gleichen Routen, die sie schon kennen und gehen danach ihren Kaffee trinken. Am Zehnertisch sitzen sie dann beieinander, das ist super zu sehen. Ein leuchtendes Beispiel ist unser ehemaliger erster Vorsitzender, der Manfred Sturm, der war mit auf dieser Nanga Parbat-Expedition mit Messner, Herlekofer, in den 60er Jahren, also alpine Historie und der ist immer noch beim Klettern. Der ist jetzt, Manfred, nimmst es mir nicht böse, wenn ich es falsch sage, aber der ist 85.
Okay.
Und der klettert immer noch.
Ja, Wahnsinn.
Wow.
Also, und das ist das Tolle auch beim Klettern, dass das halt von, ich sage jetzt ja, 5 bis auf den Ravensburger Spielen steht immer 4 bis 99, da war neulich in Postillon die Beschwerde des 100-Jährigen, warum man nicht mehr Ravensburger Spiele spielen darf. Das fand ich witzig, aber letztendlich sagt es das aus. Klettern ist für jeder Mann und jeder Frau und in allen Altersstufen. Und das ist auch das, was es so spannend macht letztendlich. Da gibt es keine Grenzen. Hm. Klar, du kannst dir die Grenzen setzen, du kannst dann Grenzerfahrungen machen. Jeder so, wie er Bock hat. Und es macht Spaß einfach und darum geht es, diesen Spaß am Klettern zu erfahren.
Ich habe so Bock bekommen gerade, Peter, wo du es erzählt hast. So die Vorstellung irgendwie mit Familie hinzugehen und in Ludwigsburg gibt es echt eine coole Halle. Ich habe so Bock bekommen gerade jetzt, weil es mit den Kindern einfach jetzt natürlich nach einem Jahr so zu Hause rumgammeln oder mehr oder weniger. Mhm. Klar waren wir unterwegs, aber natürlich nicht so viel und wenn es so eine schöne Halle vor der Tür gibt, da hinten am Fuchshof irgendwie beim HCL.
Genau.
Da wird man natürlich
vorbeischauen. Stadionbad oder Eishalle.
Ja, genau.
Eishalle, Stadionbad in der Ecke sein. Gell?
Dahinter quasi Richtung Oswald raus. Und da habe ich so Bock bekommen gerade. Das werden wir auf jeden Fall machen.
Ja, cool. Stefan, also nimm mit, ruf da an.
Ich werde berichten.
Ja, super.
Auf jeden Fall.
Sag dem Chris einen Gruß, wenn du ihn triffst.
Das mache ich gern.
Ja, nee, das... Einfach ausprobieren.
Ja.
Die Kids werden Spaß haben und du kannst es auch selber ausprobieren. In diesem Kletterkontext, was ich vorher gemeint hatte, du brauchst immer einen Sicherungspartner und bist immer auf jemanden angewiesen. Das, was du ja bei Boulder nicht hast. Du kannst letztendlich, so wie du, Stefan, mit dem Alex einfach in die Boulderhalle gehen und machen und musst eigentlich niemanden haben. Du kannst es auch alleine machen. Mhm. Und da ist beim Klettern eine Entwicklung, das ist jetzt nichts Neues, das sind sogenannte Selbstsicherungsautomaten. Das sind so runde Kästen in der Größe, die hängen oben. Jetzt hängst du dir an den Gurt ein, kletterst hoch und lässt sich dann fallen und das Ding lässt sich langsam wieder auf den Boden runter.
Okay.
Man kennt es vielleicht von diesen Wettkampfklettern. Da gibt es ja drei Disziplinen beim Wettkampfklettern. Das Speedklettern, das ist eine normierte Route seit 16 Jahren. Es gibt sogar Weltrekorde. Ihr müsst schauen, da war jetzt vor anderthalb Wochen in Salt Lake City ein Weltcup, wo der Weltrekord gebrochen wurde. Und das ist total krank. Die Route ist 15 Meter hoch.
Der rennt da hoch wahrscheinlich, ja.
Und der Weltrekord war lange auf 5,47 Sekunden. Und der Da waren jetzt zwei Indonesier. Der eine hat in der Vorrunde irgendwie auf 5,26 Sekunden den Weltrekord gebrochen und sein Spezl, gegen den er dann im Finale angetreten ist, der hat ihn auf 5,20 runtergedrückt. Völlig unvorstellbar.
Okay.
Also Speedklettern Salt Lake City Weltrekord anschauen. Das ist so krass. Also so schnell geradeaus zu laufen, das musste ich gar nicht kriegen. Aber die rennen die Wand hoch. Also das ist abgefahren. Und das ist auch von diesen Wettkampfklettern das am besten Vergleichbare. Weil Klettern als Wettkampfdisziplin ist schwierig, das zu verstehen, wer jetzt besser ist als der andere. Du siehst da die irgendwie beim Bouldern irgendwie rumhängen und dann fällt der runter und dann steht er wieder eine Minute unten. Dann schaltet jeder irgendwie auf den nächsten Kanal. Und beim Speedklettern, da hast du halt die zwei und dann kommt eins, zwei, da ist so ein Piepsignal und dann geht's los und dann geht halt die Party sowas von ab, da nach oben. Es ist halt immer das Gleiche. Das ist das, was ich vorhin gemeint hatte. Dieses Klettern macht es spannend, weil es immer was Neues ist. Und beim Speedklettern ist es eben genau das nicht. Das ist eine Routine, die du einschleifst. Das müsst ihr euch echt anschauen. Das ist mega krass.
Zementiert,
Wo du versuchst, das zu perfektionieren. Ich sag jetzt mal ein 100 Meter Hürdenlauf oder 110 Hürden, das ist eine relativ monotone Geschichte, aber bei dieser Speedroute, das schaut immer gleich aus, wie die klettern. Und da geht es halt nur darum, keine Fehler zu machen und diese Routine so maximal dialed zu haben, dass du sagst, okay, ich bam, 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 da geht's richtig ab. Und Klettern ist dieses Jahr, wäre ja letztes Jahr schon gewesen, auch das erste Mal olympisch. Das ist auch eine Besonderheit. Das IOC sieht so ein bisschen wahrscheinlich, dass das nicht mehr so attraktiv ist. Die haben auch Skateboard fahren jetzt als olympische Disziplin in Tokio. Und so sie denn stattfinden, und ich würde es mir wünschen, die Olympischen Spiele, ist Klettern als das erste Mal mit dabei, und zwar mit so einem Kombinationswettkampf aus Speedklettern, Bouldern und diesem Vorstiegsklettern, das Leadklettern. Und es ist in 50 Tagen, glaube ich. Oder ungefähr 50 Tagen, müsste Anfang August sein. Ungefähr
sowas, Klettern und Skateboard ist olympisch.
Ja.
Tja, wie geil.
Abgefahren, gell?
Ja, super. Ja, total abgefahren, aber natürlich super auch.
Und Streetball auch, weil wir es vorhin hatten vom Basketball. Also 3 gegen 3 auf dem Streetcourt. Und dieses Klettern ist in Tokio im gleichen Stadion oder im gleichen Bereich, das ist außen.
Okay.
Dieses Streetball, glaube ich.
Geil.
Und zwei Deutsche sind dabei.
Wow.
Der Alex Megos und der Jan Heuer.
Okay. Aber
wird man schon wahrnehmen, und das ist
auf jeden Fall, klar.
Was, wo ich auch meine kurzer Exkurs, meine Diplomarbeit drüber geschrieben habe, 2003, über die mediale Darstellung von Kletterwettkämpfen. Und Sportwissenschaft habe ich studiert mit Schwerpunkt Medien und Kommunikation in München, und das klang für mich logisch, dass ich das dann irgendwie verbinde, und das war dann super. So das naheliegende, Medienanalyse mit Interviews und Erfolgsfaktoren von TV-Sportarten und solche Geschichten mit aufzunehmen. Habe ich meine Diplomarbeit drüber geschrieben und habe dann nach der Uni direkt mich in der Kletterhalle beworben, und die habe ich genommen, und seitdem mache ich das jetzt.
Zu Recht.
Ja, es macht Spaß. Also mir macht Spaß und den Leuten macht es dann auch Spaß.
Scheint eine gute Entscheidung gewesen zu sein für euch alle.
Kann mich nicht beschweren.
Ja, die auch nicht wahrscheinlich. Ja, schön. Peter, ey, das macht echt Bock mit dir. Das ist echt, echt viel zu erzählen. Das ist echt mega. Total. Ich weiß noch, meine Kinder haben dich mal erlebt irgendwie im Fernsehen. Da gab's
Checker Tobi.
Richtig, genau. Checker Chan und Checker Tobi, die haben das aufgesaugt. Ich glaube, die können jede Folge auswendig. Genau, die wurden von Peter begleitet in der Kletterhalle. War das bei euch in München?
Das war in Thalkirchen, und da ging es im Prinzip, das hieß das Checksperiment. Da haben sie irgendwie gesagt, ich will eine Glaswand hochlaufen.
Genau.
Und da hat man sich dann halt so hingetastet mit so Pömpeln vom Klo. Und dann haben sie irgendwann diese vom Glaser, die Griffe, wo du so pumpen kannst.
Ja.
Und dann haben wir für den halt dann im Prinzip eine Glaskletterwand bekletterbar gemacht. Da habe ich oben einen Haken gesetzt, wo ich ihn dann sichern konnte. Und dann ist der diese Glaskletterwand da hochgeklettert.
Mega war das.
Aber das kriege ich immer wieder zu hören von irgendwelchen Freunden von früher, die jetzt auch Kinder haben. So, hey, Checker Tobi, hast du gesehen auf Checker Tobi? Das war witzig. Da kam die Produktionsanfrage auch so, hey, können wir sowas bei euch machen? Ich so, meine Tochter ist 4, die schaut Checker Tobi natürlich.
Ja, super, Gut, das müssen wir gleich nochmal rausstöbern.
Das Checksperiment, Glaskletterwand.
Ja, das ist super. Das gibt es wahrscheinlich auf YouTube noch zu finden, aber ich weiß es gar nicht.
Ja, oder Kika. Also das
Genau,
findet man.
wir stöbern mal. Sehr
Dass
gut.
ich das nicht kenne, zeigt deutlich, dass ich keine Kinder habe. Geil. Hattest du
Sehr
denn so
gut.
mal so eine aktive Karriere, also wo du das Klettern die als Aktivität, als Hauptberuf angestrebt hast oder sogar hattest?
Da war ich eben dieser Realist, würde ich sagen. Also es gibt mittlerweile mehr, aber damals, Ende der 90er, Anfang 2000er, da gab es drei oder vier Leute, die leben konnten, eben weil sie so gut waren und so stark geklettert sind oder so viel Karten plus stark klettern, dass sie durch Vorträge und Sponsorenverträge wirklich davon leben konnten. Das
Ja.
ist der Stefan Globatsch, der heute noch sehr aktiv
Ah ja,
ist, vielleicht
ja.
kennt, der hat, glaube ich, den ersten wirklichen Wettkampf, der 1986 an Fels stattgefunden hat, noch damals in Bardonecchia, den hat er gewonnen als wirklich junger Kerl und war immer so eine prägende Figur. Da gab es auch einen Film, wo er mitgespielt hat, Schrei aus Stein. Aber der ist immer noch super fit unterwegs und davon gab es die Huber-Buben, die wird man noch
Ja,
kennen,
klar.
vielleicht den Alex und den Tom Huber.
Ja.
Und dann aber wirklich durch aktives Klettern einen Lebensunterhalt zu verdienen, ist heutzutage immer noch schwer. Dass du sagst, weißt du, das U21-Finale war vorgestern Abend, die 18-19-jährigen Burschen, also sensationelles Finale, wer es gesehen hat, das hat richtig Spaß gemacht, dazu zu schauen. Und da haben sie ja dann im Verlauf der Berichterstattung haben sie gesagt, ja, die kriegen jetzt jeder, wenn sie gewinnen, 35.000 Euro Cash auf die Kralle. Die U21, und das ist was, wo ich sage, ja, okay, die kicken und verdienen damit Geld, aber das ist beim Klettern bist du da weit weg davon. Also es
Okay.
gibt sicher wenige, die mit dem Klettern Geld verdienen aktiv. Es gibt auch viele Aktive, die dann eben in dieses Hallenbusiness einsteigen und sagen, okay, jetzt mache ich eine Kletterhalle auf.
Ja.
Aber mir war damals schon klar, dass ich nicht gut genug bin und bei weitem nicht gut genug bin, um meinen Lebensunterhalt mit Klettern zu verdienen und wollte aber trotzdem das irgendwie verbinden und das
Ja.
habe ich jetzt geschafft, mal zu Lasten oder auf Kosten der Leidenschaft, dass ich kein Kletterer mehr bin, aber da bin ich selber schuld dran, aber mir fehlt nichts. Also es ist
Ja,
jetzt nichts, wo ich sage, ich vermisse was, weil ich war sehr, sehr viel unterwegs in der Welt und habe sehr viel gesehen und war sehr viel klettern, aber habe jetzt eine Familie und bin glücklich total. Ich stehe jeden Morgen auf und sage, geil, ich darf arbeiten gehen. Also so ist es eher, dass mir das dann den Spaß bereitet an der Sache. Und es hat damit zu tun,
Ja,
was
eben.
ich früher als Leidenschaft für mich entdeckt habe. Und
Ja,
das ist eben das. Ich
genau.
meine, das wird bei euch ähnlich sein. Ihr habt auch eure Leidenschaft mit zwei Holzschlägern
Ja.
auf Trommeln zu hauen. Das hat euch früher einfach nur Spaß gemacht. Und
Ja.
bei dir, Frank, mit Changing Attitude, das war einfach nur, das habt ihr nicht gemacht, weil man damit Geld verdient, sondern das habt ihr gemacht, weil ihr Bock drauf hattet und weil es geil war, im Pleidelsheimer Jugendhaus
Ja.
mit dem Niki da irgendwie diese Konzerte für 30 Leute zu spielen und
Exakt, genau.
trotzdem abzugehen wie Hulle. Und du hattest jetzt das Glück und Stefan bei dir wahrscheinlich ähnlich. Oder beim Toni genauso, der Toni Jever mit Brainstorm, der wird auch seinen Lebensunterhalt damit verdienen. Und das ist, glaube ich, was sehr erstrebenswert ist. Und ich schätze mich selber sehr glücklich, dass ich das so geschafft habe und weiß das auch zu schätzen, dass das keine Selbstverständlichkeit ist, seine Leidenschaft mit dem Beruf verbinden zu dürfen
Absolut,
und
ja.
damit seinen Lebensunterhalt verdienen zu können und eine Familie ernähren zu können.
Ja.
Das ist schon dieses, oh fuck, ich habe keinen Bock auf Arbeiten und fuck, wann wird es endlich Freitag und wann kann ich
Ja,
den Stift
genau.
fallen lassen? Das ist mir fremd, das ist mir
Ja.
komplett fremd.
Ja.
Mir
Absolut,
geht es
klar.
sonst am Sonntagmittag, ah, geil, was mache ich morgen alles? Und ja, cool. So. Klingt jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber so nehme ich das selber
Nee,
wahr.
aber das ist ja schon so. Ja, klar.
Mit dieser Kerbe, dass ich nicht mehr selber so viel klettere, aber das empfinde ich nicht als schlimm.
Ja.
Es ist einfach dann den Umständen geschuldet, wie der
Ja.
Konditor oder der Bäcker, wie ich es vorher gemeint habe, aber.
Du bist nach wie vor in dem Bereich tätig irgendwie und es ist doch auch okay, dass man sich innerhalb seines Berufsfelds weiterentwickelt oder dass man sich
Ja,
auch
absolut.
wegentwickelt oder vielleicht sagt irgendwie, hey, für mich war es das. Ich habe alles erreicht, was ich mal wollte und noch viel mehr vielleicht sogar. Ich hole jetzt wirklich irgendwie mal das Abi nach zum Beispiel. Also, dass man wieder ganz andere Wege irgendwie einschlägt, ja, oder ja, geht wieder zurück zu seiner in seine Jugend finde da noch irgendwas, was dich damals irgendwie glücklich gemacht hat und macht da jetzt ein zweites Hobby. Ich kenne jemand, der wahnsinnig toller Keyboarder aus der Kölner Ecke irgendwie, der hat, der war sehr lang als professioneller Musiker unterwegs oder macht es natürlich immer noch, soweit es dann jetzt auch möglich ist. Auf Facebook habe ich es, glaube ich, gelesen, irgendwie hat er zu jemand geschrieben, er macht gerade sein zweites Hobby zum Beruf. Aber es ist auch so eine demütige Haltung, das muss man schon auch sagen. Also das machen zu dürfen, ist absolut, absolutes Privileg und erfüllt einen mit Dankbarkeit. Das muss man einfach, so blöd es klingt und so geschwollen es vielleicht sein, klingen mag, aber es ist einfach so. Punkt. Finde ich schon auch so.
Morgens dafür auch stehen zu dürfen und eben nicht dieses, ich muss, jeder Beruf kann, glaube ich, Spaß machen, wenn man mit dem richtigen Mindset reingeht, aber ich habe mir das halt ausgewählt und das, oder versucht, in diese Richtung gehen zu können. Ja. Und das ist was, und ich habe noch on top, hat auch damit zu tun, aber das ist noch so kein zweites Standbein, was letztendlich das Gleiche ist. Hm. Dieses Routenschrauben, was ich vorhin erwähnt hatte,
Also genau, Team in die Wand zu schrauben.
Team Routenbau, das ist eine Sache, die für diese vier DAV-Hallen, dieser Kletterhallenverbund. Wir bilden noch zusätzlich dazu für den Deutschen Alpenverein Routenbauer aus. Also wir machen eine Ausbildung, die ist mittlerweile national anerkannt mit Prüfungen. Da kommen dann die Leute in zwei Standorte, also einmal bei uns in München und in Wuppertal ist der andere Standort. Mhm. Da müssen sie zwei Lehrgänge absolvieren und dann eine theoretische und eine praktische Prüfung machen. Und dann sind sie lizenzierte Routenbauer. Und diese Ausbildung habe ich mit anderen Kollegen 2011 angefangen zu entwickeln und letztendlich zu dem zu etablieren, was es heute ist. Und bin dadurch auch schon relativ rumgekommen. Für den Beruf zumindest. Mhm. Und sitze jetzt seit über einem Jahr, auch so ein bisschen eine Lockdown-Aktivität, jede zweite Woche, abends eine Stunde im Zoom-Meeting mit einem amerikanischen Verband, der Climbing Wall Association, und wir entwickeln eine Routenbauausbildung für die Amerikaner.
Wahnsinn.
Oder eine internationale Tendenz, die sich gerade aufzeigt, wir haben ja diesen Wettkampf-Routenbau, also da geht es darum, dass nur einer oben ankommt und wir wollen, dass eigentlich alle oben ankommen, in Abhängigkeit vom Schwierigkeitsgrad und Spaß haben, dass man da eine gemeinsame Grundlage oder ein Fundament der Ausbildung international entwickelt.
Okay.
Das sind solche Tendenzen, die ich on top, es ist letztendlich das Gleiche, was es tagtäglich macht, aber halt noch ein bisschen nach außen tragend. Und da war ich jetzt in Madrid, war ich zweimal letztes Jahr, in Amerika war ich 2019 aus diesen Gründen, in Colorado, wunderschön, in der Nähe von Boulder, wie schön ist es da. Und Dänemark, Frankreich, und da kommt man schon auch rum mit der Geschichte. Mhm. Also das ist auch was ich zusätzlich noch mache oder nebenher on top, weil ich bilde ja intern, bilden wir ja die Routenbauer aus, und letztendlich ist es das Gleiche, was ich dann nach extern mache.
Okay.
Wie nennt sich es im Bundeslehrteam? So nennt sich es vieltrabend.
Gibt es denn Länder, in denen Bouldern oder Klettern einen höheren Stellenwert hat als in Deutschland? Es gibt ja manchmal so Sportarten, die dann in manchen Ländern so viel größer sind, als sie bei uns sind.
Also das künstliche Klettern, da ist Deutschland, Europa schon mit in den Top 3 von dem, wie viele Leute klettern. Das hat sicher auch damit zu tun, dass dieser Verband, der Deutsche Alpenverein, so stark aufgestellt ist mit der Anzahl der Mitglieder. Mhm. Danach würde ich sagen, dass England relativ gut aufgestellt ist mit künstlichen Kletteranlagen. So kannst du es zusammenfassen. Und dann kommt fast schon Österreich natürlich klassisch stark als Alpenland, Schweiz, Spanien ist auf dem Vormarsch gerade, da tut sich eine Menge, wo lang relativ wenig war, und Frankreich auch stark. Aber Deutschland und England sind so die zwei Top-Nationen, würde ich sagen, wo das künstliche Klettern einen relativ hohen Stellenwert hat.
Okay.
Und dann kommt Amerika, Japan ist relativ stark, verblüffenderweise, aber die sind da in einem ganz anderen, ich war noch nie dort, aber die Leute, die mir davon berichten, sagen, die sind auf einem ganz anderen Level nochmal unterwegs. Weil die diesen subtilen und ich glaube auch sehr als angenehm empfindbaren Perfektionismus in sich tragen.
Ah ja, okay.
Den sie dann nicht nach außen tragen, aber die sind halt einfach sowas von dabei, wenn du so willst.
Ja.
Und geben aber damit nicht an. Die machen das einfach, weil es
geil ist,
perfekt zu sein.
Mhm.
Also da gibt es schon starke Nationen, aber da ist Deutschland sicher mit da vorne mit dabei, international, was Entwicklungen anbetrifft. Und Trends jetzt nicht unbedingt. Amerika ist auch relativ stark, also Nordamerika, USA. Mhm. Und Es tut sich was international.
Es gibt doch auch so ein Backstage, Frank, mit Kletterelementen. Ich überlege gerade, ob welche Halle das ist. Ist das nicht sogar Ludwigsburg? Ludwigsburg ist doch MHP Arena, ne?
Ja, da gibt es Basketballkörbe auch.
Ach nee, genau. Die eine rausgeflogen, die Riesen.
Genau, und da ist die, wo ein Fitnessbereich im Backstage ist, glaube ich. Nee. Fällt mir nicht ein, aber das war so der Klassiker, weil da immer das Catering aufgebaut war. Dann hast du so einen Turnhallenabtrenner und dann dahinter war dann der Kletterbereich.
Ah, okay. Gibt es bestimmte Playlists oder bestimmte Bands oder so, was du dir beim Routen schrauben musst? Es
fetzt schon eher. Also ja, es ist schon eher ja. Härtere Gangart. Jetzt heute oder die letzten zwei, drei Tage bin ich wieder auf Incubus irgendwie zurückgedriftet. Ja. Das 8 heißt das, glaube ich, das letzte Album. Überraschenderweise, oder da habe ich mich selbst überrascht, ist Slipknot was ich unglaublich gern höre beim Routenschrauben. Okay. Die einfach so krass steilen. Also es ist ja fast zum Teil viel zu krass, aber ja. das hat so viel Energie, diese ja. Musik, wo ich sage, das treibt mich unheimlich an. Und wenn ich dann halt eine Einsteigerroute schraube und dann dabei People Equal Shit höre, das hat sowas Absurdes. Aber es ist geil. Und ja, so. Ja. Aber ohne Musik schrauben ist unmöglich.
Nee, oder?
Das ist direkt miteinander verbunden. Ja. Und sobald ich loslege, Stöpsel ins Ohr und Zündung, Musik hören.
Und wahrscheinlich wird es, wenn man Klassik hört oder wenn man irgendwas vielleicht ja, ein bisschen softeres oder ja, schraubt man andere Routen, als wenn man jetzt zum Beispiel Slipknot hören würde vielleicht.
Weiß oder? Ich gar nicht. Für mich ist es eher so ein motivationales Ding und das hat ein wenig mit dem Produkt zu tun, das ich mache. Also die Route, die ich schraube, ich habe jetzt du hast ja natürlich nie den Direktvergleich. Ich sage, okay, jetzt
ja,
schraube ich alles wieder raus.
Genau, und mach's ja klar.
Und mach's mit anderer Mucke ja. nochmal und vergleich's. Mhm. Dann ist ja das erste ist ja weg und die Situation ist vielleicht eine andere, aber.
Richtig, ja.
Es ist einfach diese Emotion, die Musik dann gibt, die mich antreibt oder mir einen zusätzlichen Antrieb gibt, um auch noch mehr Spaß zu haben bei der Arbeit letztendlich. Ja, ja. Also es wäre halt langweiliger ohne die Musik.
Ja, es hat einen großen Unterhaltungswert wahrscheinlich, ganz einfach auch. Genau. Ja.
Und beim Klettern selber ist das eher unüblich, Musik zu hören.
Es ist sehr unüblich beim Klettern. Also in den freshen Boulderhallen, da läuft halt irgendeine Spotify-Playlist und das ist auch cool. Mhm. Aber da, wenn es drum, also in der Boulderhalle ist das super und das ist bei uns zum Teil auch in den Boulderhallen, aber in den Kletterhallen, da bist du auf Seilkommandos angewiesen,
ja, ja, okay.
Da kannst du keine Mucke mehr laufen. Das ja. ist dann einfach ein Sicherheitsfaktor. Es gibt ja. welche, die dann mit Stöpsel im Ohr klettern, aber das ist absolut die Seltenheit. Mhm. Also okay. Da ist die Musik eher aus Sicherheitsgründen störend, so würde ich es fast sagen. Mhm. Ja. Nee, Musik, wichtig. Ohne Musik wäre das Leben nur halb so schön oder spannend ja. oder emotional. Oder.
Ja. Fände ich auch ein gutes Schlusswort.
Herrlich. Ich sage einfach vielen Dank für die letzten drei Stunden.
Ja, vielen Dank.
Hat mir großen Spaß bereitet.
So.
Ich mache mir jetzt einen Wein auf.